Wir möchten uns heute mit dem Thema Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, beschäftigen. Und dazu habe ich einen Text gewählt aus dem Römerbrief Kapitel 1 ab Vers 17. Und es ist auch eine Ermahnung für die Menschen, für uns. Deshalb lasst uns hören. Römer 1 ab Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, auch von mir ein herzliches Guten Morgen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Heute ist der erste Advent und die Erika hat mir also die Woche eine SMS geschickt und gefragt, soll sie ein Gesteck oder gar nichts machen, und ich habe ja geantwortet und habe ihr damit die Entscheidung so ein bisschen überlassen, aber sie hat ein Gesteck besorgt und so ist schön. Und hier geht es mir nicht um die schöne Atmosphäre, sondern um eine Aufmerksamkeit, um eine Erinnerung, denn Advent bedeutet ja die Ankunft des Herrn. Hat man heute ein bisschen reduziert in den Kirchen. Man sagt heute, es ist die Ankunft, aber eigentlich ursprünglich heißt Advent die Ankunft des Herrn. Weltweit gedenken an diesem Tag Christen an die Geburt Jesu und feiern sie als Menschwerdung Gottes. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Wir waren gestern mit Geschwister Haag zusammen und da sagte Reinhold in seiner charmanten Art und Weise, wir feiern Gottesdienst wie vor 50 Jahren. Musst mich gar nicht umgewöhnen. Ich möchte ergänzen, diese Botschaft vom Advent, diese Botschaft von Weihnachten, diese Botschaft vom Wiederkommen des Herrn, die ist über 2000 Jahre alt. Und wenn wir da etwas daran ändern, haben wir einen Grund geändert, eine Grundlage. Und deswegen kann ich mit vielen modernen Strömungen, die wir heute so in den Kirchen und Kapellen finden, nichts mehr anfangen. Also wenn der Reinhold mir gesagt hat, früher wäre alles anders gewesen, reden wir gar nicht mal von besser, dann hätte ich mir Gedanken gemacht, wenn es um Inhalte gegangen wäre. Wir haben nur diesen Inhalt. Und wir können doch nicht auf dem Grund, auf der Basis, auf der wir stehen, rumdoktern, um es den Menschen angenehm zu machen. Also, wir feiern Advent, wir erwarten die Ankunft des Herrn, wie vor 2000 Jahren ein Apostel Paulus, der so schreibt, als würde er jeden Augenblick die Wiederkunft des Herrn erwarten. Das war seine Lebenshaltung. Deswegen ist der Mann gerannt, um möglichst vielen das Evangelium weiterzusagen, weil er gesagt hat, es ist böse Zeit und die Ankunft des Herrn steht kurz davor. Das ist also eine Lebenshaltung. Das wollte ich nur mal so am Anfang bemerken. Lena lächelt schon. Ich habe gestern die Predigt vorgelesen, habe gesagt, schalte mich heute an meinen Predigttext. Das war jetzt ein Einschub, der steht da nicht drauf. In unserem Kulturkreis ist Weihnachten zu einem Fest der Liebe, der Besinnung und des Familienstreits geworden, gell? Ganz viel ist auch große Erwartung und hinterher wird berichtet Familienstreit. Der Advent wird hauptsächlich, und da müssten wir darüber nachdenken, ob wir es auch nicht besser machen, dazu verwendet, voller Stress über Geschenke nachzudenken und sie möglichst pünktlich zu besorgen, um sie dann gleich im neuen Jahr umzutauschen. Hier geht es gar nicht um die Ankunft des Herrn. So stellt sich also mir die Frage, erwarten wir wirklich die Ankunft des Herrn und ist dieses Fest, ist diese Zeit eine Erinnerung danach, nach all dem Stress und nach all der Hektik, in der wir ja leben? Sehen wir hierher und sehen so ein Kerzchen brennen? Das ist ja, wenn wir das Licht ausmachen, ein bisschen deutlicher, aber nicht ein bisschen unscheinbar ist es auch. Und das erinnert uns daran, der Herr kommt wieder. Der Herr kommt wieder. Und wie sieht also diese Erwartung, dass der Herr wiederkommt, aus? Wie ist denn der Herr, den wir erwarten? Einmal kam er in Sanftmut und in Demut. Und das nächste Mal, zumindest für diese Welt, kommt er doch groß, mächtig, herrlich und sehr zu fürchten. So berichtet es doch die Schrift. Er kommt zum Gericht. Was erwarten wir also? Ich wünsche mir sehr, dass wir darüber uns Gedanken machen, um vorbereitet zu sein. Wenn wir zu Hause jemanden erwarten, der uns wichtig ist, von dem wir uns viel erhoffen, dann zeigen wir uns gerne von der besten Seite. Ist unser Leben auch so, dass das wichtigste Ergebnis oder Ereignis dieser Welt in unserem Leben seinen Schatten vorauswirft? Ich kann es auch ein bisschen einfacher formulieren. Kann die Welt erkennen, dass wir Wartende sind? Oder rennen wir mit? Wir können es hier heute ein bisschen besser verstecken mit den Geschenken. Wir gucken beim Online-Dienst, der schickt uns ins Haus das Päckchen. Wir müssen noch nicht immer rennen, aber der Gedankenstress, der ist genauso. Liebe Geschwister, was ist die Konsequenz aus unserem Advent feiern? Für unser Leben. Wenn wir also Advent feiern, zumindest wir als lebendige Kinder Gottes, bezeugen wir damit, dass wir Wartende sind, aber gleichzeitig auch, dass wir bereit sind. Denn ich kann nicht auf irgendetwas warten, zu dem ich nicht vorbereitet bin. Das macht keinen Sinn, so sind wir Menschen nicht. Ich kann es auch andersrum formulieren, wenn ich nicht vorbereitet bin, bin ich auch kein Wartender. Als die alten Brüder die Botschaft vom Kommen des Herrn mir verkündet haben, da war ich 11, 12, und da habe ich bei mir gedacht, ach, das Leben ist so schön, Herr, muss doch nicht gleich kommen. Ich denke heute ein bisschen anders darüber, mag auch am Alter liegen. Und trotzdem, ich kann älter sein und dennoch nicht vorbereitet sein, weil ich in der Hektik des Alltages das völlig außer Auge verliere, er kommt. Und wie will er mich finden? Es ist also wichtig, dass wir uns auf sein Kommen vorbereiten. Bereiten auf das Kommen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Um bereit zu sein, ist es wichtig, dass wir nach dem Willen Gottes leben. So dass, wenn er kommt, nicht an uns vorübergehen muss, weil wir für ihn noch nicht bereit sind. Und wenn wir mal das hohe Lied der Liebe unter dem Aspekt lesen, dass Gott kommt zu Israel und Israel liegt im Bett und schläft und der Bräutigam Christus geht vorbei, dann kennen wir die Konsequenz, was dort beschrieben ist und was zur Zeit Jesu passiert ist. Er kam in diese Welt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Konsequenz war, er geht vorbei. Und das, was Israel heute erlebt, ist genau das, was im Hohelied der Lieben beschrieben ist. Die Wächter schlagen Israel. Die Wächter sind diese Nation. Sie zwingen sie immer wieder, ein Volk zu sein. Wäre Israel nicht so schlimm verfolgt worden die letzten 2000 Jahre, sie wären als Volk nicht mehr auffindbar. Aber sie haben überhaupt keine Chance, weil sie immer als Juden gekennzeichnet und erkannt werden an einem ganz einfachen Zeichen, über das ich heute noch rede. Und so hat Gott dieses Volk bewahrt und sie sind zusammengeblieben. Wir sehen also, in der Schrift gibt es ganz viele große Zusammenhänge, die mit dem Kommen des Herrn zu tun haben. Und glauben wir nur nicht, dass der Herr an uns nicht vorbeigeht, wenn wir nicht bereit sind. Da gibt es ja verschiedene Bilder. Wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen zu holen, ist es wie ein großer Magnet, der rübergeht und alle, die Eisen in sich haben, die werden mit zu ihm angezogen in die Luft, ist eins dieser Bilder. Wenn aber kein Eisen, kein Glauben da ist, bleiben sie zurück. Das ist auch die ernste Botschaft des Advent. Er kommt. Kann ich als Freude, als Freudenbotschaft, aber auch als Warnung und für Menschen, die in Sünde leben und Gott Ablehnung, als Gerichtsandrohung betrachten. Je nachdem, auf was für einem Standpunkt ich stehe. Er kommt. Das lasst uns solche Menschen sein, die sich darüber freuen. Also, um nach dem Willen Gottes leben zu können, müssen wir den Willen Gottes erkennen und kennen. Dazu soll mir auch diese Stunde dienen. Und ich möchte heute Morgen mit dem Brief des Apostels an die Philipper fortfahren, der an eine Gemeinde geschrieben ist, die eben keine Juden, sondern Heiden waren. Menschen also, die ausschließlich zum neuen Bund gehörten. Denn im alten Bund war kein Platz für sie. Was haben wir bisher aus diesem Brief, und ich lerne ihn immer mehr lieben, gelernt? Als erstes hatten wir uns Gedanken gemacht, wie wichtig die Gemeinde Jesu ist für uns persönlich und dass wir immer wieder für diese Stiftung Gemeinde danken dürfen. Dann hatten wir betrachtet, dass unsere Zukunft Jesus ist. Dann hatten wir betrachtet, wie wir vollkommen mit Freude erfüllt werden können. Wisst ihr noch? Wenn der Frieden untereinander da ist und Christus der Mittelpunkt ist, dann wird unsere Freude erfüllt, vollkommen werden. Wie wichtig ist diese Einheit? Wie wir siegreich leben können, was uns in Christus geschenkt worden ist, das alles haben wir bisher betrachtet. Und heute Morgen möchte ich über die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sprechen. Und damit bin ich gerade bei der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn Jesus, worauf das Advent hindeutet, da bin ich dann angelangt mit diesem Thema. Wie gerecht muss ich sein? Wie muss das aussehen, dass ich dabei bin, wenn der Herr Jesus wiederkommt, die Seinen zu holen? Eine wichtige Frage. Die bewegte schon damals Paulus und die bewegte die Brüder und Schwestern all der Generation vor uns seit 2000 Jahren. Wie muss das aussehen? Und wir müssen für uns innerlich eine Antwort darauf finden. Sonst gehören wir unter Umständen zu denen, die nicht vorbereitet sind und der Herr an unserer Tür vorbeigeht. Philipper 3, 1 bis 9 möchte ich lesen. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Die Krone der Schöpfung. Ein Eifer nach der Verfolgung der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Unser lieber Bruder Luther hat hier Kot geschrieben, das trifft es etwas mehr. Die Elberfelder nach 85 ist ein bisschen moderner schon und etwas vorsichtiger im Ausdrucksweise. Was hier steht, ist ein sehr, sehr starker Ausdruck, den man nicht an den Schuhen kleben haben möchte. Warum? Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Übrigens schreibt Paulus, und das hat mich so ein bisschen getröstet, weil ich ja auch immer wieder zu denselben Themen komme. Glauben muss gelebt werden, sonst ist es kein Glaube. Wenn ich hier vorne stehe, kommt das immer. Bei Paulus kommt dieses Thema auch immer wieder. Er verdrießt sich nicht, darüber zu schreiben. Und so möchte ich es auch halten. Übrigens, so schreibt Paulus, nach all dem, was er bisher an die Philipper geschrieben hat, kommt jetzt zusätzlich eine Hauptsache. Diese Hauptsache ist ihm so wichtig, dass es ihm nicht zu viel wird, sie ständig zu wiederholen. Diese Hauptsache wird umso wichtiger, wenn es uns bewusst wird, dass unser Glaubensleben, unser Glaubenswandel, und da ist es wieder, davon abhängt, von dieser Hauptsache. Er möchte uns diese Wahrheit quasi immer wieder zurufen, damit wir fest werden in dem, was wir glauben und nicht vom Ziel abrücken. Diese Hauptsache, um die es Paulus geht, ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Auch wir sollten nicht müde werden, uns diese Hauptsache, wir könnten auch sagen Grundsache, immer wieder bewusst zu machen. Es gibt keinen anderen Weg, außer den Weg über Jesus Christus zu Gott. Es gibt keinen anderen. Es gibt nur einen Fels, auf dem wir stehen. Nur einen. Und der ist Christus. Schon zu Zeiten des Apostel Paulus, also zur Zeit der ersten Gemeinden, wurde diese Grundsatz und diese Hauptsache massiv angegriffen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn die Errettung allein aufgrund des Glaubens an Jesus Christus geschieht und damit aufgrund von Gottes Willen, dann ist jede eigene Leistung, mag sie noch so toll sein, vergeblich. Vergeblich. Jede eigene Leistung ist vergeblich, sinnlos. Nichts nütze zur Errettung, nichts nütze zur Anerkennung vor Gott. Das ist der Grundsatz, das ist die Hauptsache, von der Paulus hier spricht. Und wir merken, das ist ein starkes Fundament für unser Leben. Hier geht es um entweder oder. Und wir Menschen können aber schlecht mit dem Unmöglich umgehen. Es war unmöglich, zum Mond zu fliegen. Also haben die Menschheit tausende von Jahren sich bemüht, zum Mond zu fliegen. Leonardo da Vinci und vorher die alten Griechen haben schon Mathematik angefangen. Wie könnte man durch Raum und Zeit gelangen? Unmöglich gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist das Motto der Menschheit. So fummeln sie im Erdgut rum, so machen sie in medizinischen Forschungen letzten Endes das große Ziel vor Augen, Leben zu schaffen. Und wenn sie Leben schaffen können, dann können sie sagen, wir sind wie Gott. Unmöglich. Damit können wir schlecht umgehen. Und so wie es unmöglich ist, dem Tod zu entgehen, auch wenn es heute so viele lebensverlängernde Maßnahmen gibt, wobei die Frage ist, macht das immer Freude für den, den es betrifft? Und darum von den meisten Menschen aber verdrängt wird, bis der Tod uns ereilt, so ist es unmöglich, irgendwas zur Errettung von dem Gericht Gottes über die Menschheit und über diesem Kosmos zu leisten, um diesen zu entgehen. Alle Alles wird gerichtet. Alles. Sichtbar und Unsichtbares. Alles. Keine kann entgehen. Dies ist der tiefe Grund, warum Menschen Gott leugnen und lieber mit dem Gedanken leben, wenn ich schon sterben muss, dann ist hoffentlich alles vorbei. Tod ist tot und dann bin ich weg. Und ganz Ängstliche lassen ihre Asche dann im Meer verstreuen, weil sie denken, und da kriegt mich Gott nicht, sollte es einen Gott geben. Wenn man mal so ein bisschen sich Gedanken macht über das, was Menschen da treiben und die Motivation hinterfragt, was sie machen, dann merken wir, wie eine große Angst da ist, vom bis zum größten Atheist, vor Gott und vor diesem Gericht. Es gibt nur keine zu. Genauso wie die Lebenden selten, wenn sie jung sind, zugeben, dass sie Angst vorm Tod haben, vorm Sterben haben. Sterben ist kein Thema. Und wir verstecken es ja auch mindestens im unteren Kulturkreis. Zur Zeit der ersten Gemeinden versuchte das gesetzliche Judenchristentum, das junge Heidenchristentum wieder unter das Gesetz zu zwingen, zumindest stückweise. Was ich damit meine, komme ich gleich drauf. Das Gesetz hat an sich eine wichtige Funktion. Das Gesetz macht die Unmöglichkeit des Menschen durch Einhalten von Vorschriften und Riten gerettet zu werden, deutlich. Ohne Gesetz gibt es keine Übertretungen oder auch Gesetzesverstöße. Wenn niemand verbietet, dass ich mit dem Auto über die rote Ampel fahre, dann kann mich keiner anklagen und dann werde ich dafür auch nicht verurteilt, wenn ich erwischt werde. Genauso ist es kein Gesetz, keine Strafe, kein Rechtsempfinden, dass die Welt dann sich im Chaos, im Müll von Autoschrott auf der Kreuzung begegnet, wäre dann die Folge davon. Und so ist das Gesetz auch. Das Gesetz stellt die Rechtsforderungen auf, die es zu erfüllen gilt. Von daher hat es eine wichtige Funktion. Mit dem Gesetz aber wird deutlich, dass der Mensch nicht nach dem Willen Gottes leben kann. Und das wussten auch die Juden. Darum betonten sie besonders, zumindest die Juden, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. Die haben das gewusst, sonst hätten sie Jesus nicht gebraucht. Die, die gemeint haben, sie brauchen Jesus nicht, weil sie das Gesetz halten, die versuchen es bis heute. 632 Gesetze plus Untergesetze Tag und Nacht zu halten. Wenn man das macht, dann ist man gerecht, braucht Gott nicht. Also diese Juden, Christen wussten, dass sie das Gesetz nicht halten konnten. Darum betonen sie besonders die Verheißung Gottes, die auf ihre Herkunft, ihre Abstammung beruhte. So nach dem Motto, da ich von Abraham, Isaak und Jakob abstamme, bin ich automatisch Gottes Liebling und Erbe. Wenn wir jetzt eine Baptistengemeinde wären, würde ich hier einen Baptistenwitz loslassen. Das gibt es aber in jeder Gemeinde, dass wir im Himmel dann ein Zäunchen drum haben, wo draußen steht, bitte nicht stören, wir sind allein. Also, das war da, diese besondere Nähe war da auch zu sehen. Habe ich auch bei Brüderversammlungen, bei allen anderen Versammlungen immer wieder gehört. Und da sollten wir aufpassen, wenn wir meinen, wir sind in der oder der Gemeinde oder aber in der oder der Generation gläubig, dass wir Gott Punkte hätten. Das spielt alles keine Rolle. Spielt alles keine Rolle. Ich kann auch dem anderen sagen, wenn du der Erste, der in der Ahnenreihe zum Glauben kamst, bist du genauso bevorzugt wie all die anderen, die so eine Ahnenreihe hinter sich haben. Ist doch schön, oder? Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied bei Gott. Aber die Juden haben es damals gemeint. Als äußeres Zeichen dieser zu erwartenden Erbschaft und die Zugehörigkeit zum Volk Gottes war und ist bis heute die Beschneidung aller Männer Israels. Und da konnten sich auf direkte Anweisungen Gottes auch berufen, die ja dem Abraham sagt, dass alle Nachkommen beschnitten werden sollen. Aus diesem Beschnittensein leiten sie besondere Rechte und besonderes Ansehen in der Gemeinde Jesu Christi ab. Sie gingen so weit, dass sie sagten, und das muss man aufpassen, dass nicht hier vorne auch einer das sagt, Christus allein reicht nicht, reicht nicht, sondern du musst das und das tun, um Gott zu gefallen. In dem Fall war es, sondern du musst beschnitten sein, um Gott zu gefallen. Dahinter steht zum einen der Wunsch nach Ansehen, Einfluss und allzu oft auch das Ansehen, sich von den anderen aushalten zu lassen, um ein besseres Leben zu bekommen. Ich rede live, ich glaube, einer oder andere von euch hat es auch schon erlebt, dass aus Abstammungsgründen irgendwelche Forderungen kommen. Zum anderen aber auch die Auffassung und Ansicht, dass ein gläubig gewordener Heide zum Judentum übertreten muss, um vollständig gerettet zu sein. Das war die theologische Grundlage. Es ging also in den Auseinandersetzungen immer wieder darum, muss ein Heidenchrist Jude werden, um gerettet zu sein? Gilt die Errettung für die Heiden, die an Jesus Christus glauben, genauso wie für die Juden, die an Jesus Christus glauben? Oder ist Christus und Volkszugehörigkeit? Christus und. Ich betone es deswegen, weil das heute wieder verbreitet so verkündet wird und bezeugt wird. Und dann gibt es da diese Schwärmerei für Israel und die ist ungesund. Es gibt die Freunde Israels, die für Israel beten, das sollen wir tun. Ja, wir sollen dieses Volk, das Gottes Volk ist, auch wirklich in Ehren achten und halten. Aber wir müssen ganz bestimmt keine Juden, keine Israelis werden, um gerettet zu sein. Wir haben Christus allein. Und übrigens, ein messianischer Jude ist deswegen kein besserer Christ, weil er messianischer Jude ist. Er ist Christus angehörig oder nicht. Ich weiß, dass das manche nicht so gerne hört. Ich möchte es aber hier mal so ganz deutlich bezeugen, weil es hier um die Frage geht, Christus allein. Paulus sagt, Christus allein. Gegen die Ansichten und Absichten geht Paulus in seinen Briefen immer wieder sehr deutlich vor. Menschen, die die Heilstat Jesu und den Glauben an den Heiland als allein ausreichend ablehnen oder auch nur schmälern, sind die Feinde des Evangeliums. Das sind ja nicht meine Worte, müsste man sich ja vorsichtig zurückhalten in unserer toleranten Welt. Aber Paulus nennt sie Feinde des Evangeliums, der frohen Botschaft. So wichtig, ich spreche ja von einem Grundsatz, von einer Hauptsache, ist Paulus das. Christus allein ist Retter. Christus allein. Nichts, nichts anderes. Er geht sogar noch weiter, er nennt sie Hunde. Das ist eine der bösesten Beleidigungen, die man einem frommen Juden sagen konnte, weil der Hund unrein war. Böse Arbeiter, zerschnitten in Bezug auf ihre Beschneidung, die sie als Zugehörigkeit zum Volk Israel äußerlich kennzeichnen. Es wird deutlich, für Paulus ist hier Schluss mit lustig. Hier kann es keine Toleranz geben, kein Nebeneinander nach dem Motto, ein wenig Gesetz, ein wenig eigene Leistung und was noch fehlt, das schenkt die Gnade Gottes. Habt ihr so einen Satz schon mal gehört? Ich schon oft, man muss nur richtig hinhören. Muss nur hinhören, was die Leute sagen. Paulus nennt sie Feinde des Evangeliums. Und ich muss mich an der eigenen Nase fassen. Bin ich nicht in der einen oder anderen Aussage auch Feind der frohen Botschaft, Feind des Evangeliums? Für uns ist es wichtig zu verstehen, es gibt nur das eine oder das andere. Es gibt kein Mischmasch. Der Mensch möchte sich selbst nur allzu gern durch eigene Leistung erretten. Das ist der eine Weg. Und wer meint, gut zu sein und eigene Leistung bringen zu können, den lade ich ein, diesen Weg zu gehen. Gehen. Gehört übrigens viel Einbildung dazu, das, was jetzt kommt, zu bestätigen und sagen, das tue ich. Also der junge Mann, der zu Jesus sagt, ich habe das Gesetz seit meiner Jugend gehalten, der muss irgendwo ein Lügner gewesen sein oder hatte eine falsche Wahrnehmung. Um dies nämlich zu erreichen, muss er alle Gebote des alten Bundes immer und jederzeit halten. Eine einzige Übertretung, eine einzige Unterlassung führt zum Scheitern und der Verurteilung im Gericht Gottes. Also der Gedanke, morgens früh aufzustehen mit dem Schimpfwort oder dem Fluch, ist schon Versagen vor dem Gesetz. Keiner von uns denkt morgens, oh, so ein Mist, ne? Darf er ja auch nicht, wenn er durch eigene Leistung gerettet werden will. Merken wir was? Das ist der Heilsweg durch das Gesetz. Alle Menschen, die Jesus Christus nicht als Herrn und Heiland annehmen, werden nach diesem Gesetz gerichtet und beurteilt werden. Alle, die sagen, dieses Gesetz, das von Engeln übermittelt wurde, hat heute keine Gültigkeit mehr, irren deswegen sehr. Der Herr Jesus sagt, kein I-Punkt wird da weggestrichen. Wir hatten nach dem Lobby hier mit dem Mann eine Diskussion darüber, der fing immer mit ein bisschen Gesetz an. Ja, der Herr Jesus hat gesagt, wenn wir verstehen, dass der Weg des Gesetzes gleichzeitig die Verurteilung der Welt bedeutet, die Jesus Christus nicht annimmt, dann wissen wir, dass der Herr Jesus sagt, nicht ein I-Punkt wird weggenommen. Nicht ein I-Punkt. Wenn du Jesus Christus nicht hast, wird dieses Gesetz die Grundlage deiner Verurteilung sein. Deswegen können wir doch nicht sagen, das Gesetz hat seine Schuldigkeit getan. Anhand dieses Gesetzes wird die Schuldfrage geklärt. Für alle, die Jesus Christus nicht haben. Kein Strichlein wird aufgehoben. Ohne Jesus gilt, halte das Gesetz oder du wirst nach diesem Gesetz beurteilt. Fahr über die rote Ampel, kriegst einen Führerschein abgenommen. Wenn du erwischt wirst, und dieses wenn du erwischt wirst, ist bei Gott kein Problem. Du bist schon erwischt. Also, wenn du meinst, das alles einhalten zu können, dann leb nach dem Gesetz und schaffe deine eigene Gerechtigkeit. Mach! Und ich will sehen, wie du das schaffst. Der andere Weg ist der Weg der unverdienten Gnade. Der Mensch erkennt, dass er sich unmöglich selbst retten kann. Bittet um Gnade und Vergebung und nimmt den Stellvertreter-Tod Christi für sein Leben an und wird durch diesen Tod Jesu am Kreuz von Golgatha vor Gott gerechtfertigt und kommt nicht in das Gericht. Deswegen hat der Herr Jesus gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Einer musste dieses Gesetz bis auf den Punkt erfüllen, damit er die Schuld aller anderen tragen konnte. Er selbst musste schuldlos sein. Und der Beweis, dass Jesus schuldlos war, ist, dass er auferstanden ist. Auch so ein Glaubensgrundsatz. Christus ist auferstanden. Kommen wir Ostern wieder drüber. Wenn wir über die Auferstehung leugnen, haben wir ein Problem. Weil dann hat der Tod die Macht über ihn behalten. Und er hat das Gesetz nicht vollständig erfüllt. So aber, weil er auferstanden ist, hat er das Gesetz vollständig erfüllt und konnte also unsere Schuld, meine Schuld tragen. Er hat bezahlt für etwas, was er nicht getan hat. Und damit ist die Schuld getilgt. Nämlich für deine und meine Schuld. Die hat er bezahlt. Selbst als Unschuldige. Wir merken, wie es alles zusammenhängt. Wir können nicht einfach anfangen. Ich reg mich wahnsinnig auf, wenn die Leute anfangen, mit dem roten Stift in der Bibel rumzustreichen. Weil sie sich selbst die Grundlage ihres Glaubenslebens wegstreichen. Und das nur, weil man es nicht versteht. Ich verstehe vieles in der Schrift nicht. Nur dann lese ich weiter und lasse es liegen, bis es mir Gott offenbart. Und spätestens, wenn ich bei ihm bin, werde ich es verstehen. Nicht alles ist für alle gleich zum gleichen Zeitpunkt. Aber ich kann doch nicht anfangen zu erzählen, das Gesetz, das taucht nichts. Naja, die Gnade, so ein bisschen gut müssen wir auch noch sein. Und das wird dann alles durcheinander gerührt. Und dann wird da so ein Einheitssub draus. Wir sind alle Geliebte eines irgendwelchen geadeten Gottes. Und das ist genau das, was wir ja heute erleben. Nochmal, wer anerkennt, ich kann mich unmöglich selbst erretten. Ich bin dazu nicht in der Lage, weil ich ein sündiger Mensch bin. Jetzt nehme ich dieses alte Wort, das keiner mehr hören will. Und Buße tut Und das ist Buße, indem er zu Gott geht und sagt, Herr, vergib mir. Ich bin schlecht, du allein bist gut. Und es ist manchmal gut, sogar aufzuzählen, wo man schlecht ist. Gott braucht es nicht zu wissen, das weiß er schon. Aber für uns ist es gut, sich selbst daran zu erinnern, wo wir alle schlecht sind. Und wenn du damit anfängst, wirst du ziemlich schnell merken, wirst nicht fertig mit der Liste. Umso größer wird die Gnade, die dir Gott schenkt. Umso größer wird die Heiltat Jesu. Also, entweder du hältst das Gesetz oder du gehst auf die Knie und bittest den Herrn Jesus um Vergebung und nimmst seinen Stellvertretertod an. Das ist die Frage, um die es geht. Jeder Mensch muss wählen. Jetzt gibt es clevere Menschen, die treffen nie eine Entscheidung. Fällt der Mensch aber keine Entscheidung oder versucht, sich für neutral zu erklären, auch das ist ja heute in, so hat er schon gewählt und ist dem Urteil des Gesetzes verfallen, weil er unter dem Gesetz ist. Ob ich das Gesetz kenne oder nicht, ob ich sage, ich möchte das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland anerkennen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle für meine Strafe, oder? Und wenn ich in Spanien bin und dort ist auch das Fahren über rote Ampel verboten und ich sage, ich bin Deutscher, mich interessiert das spanische Gesetz überhaupt nicht, fahre über die rote Ampel, da, die lachen sich tot, wenn ich denen das erzähle, ich bin Deutscher, ich muss keine Strafe zahlen. So kann ich doch nicht einfach erklären, ich bin nicht unter dem Gesetz. Doch, Gott hat dieses Gesetz aufstellen lassen und alle werden nach diesem Gesetz beurteilt. Ob sie es anerkennen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Warum? Mit welchem Rechtsanspruch? Weil Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Auch so ein Grundsatz. Und weil ihm alles gehört. Wir merken, diese grundsätzlichen Dinge sind enorm wichtig. Wenn Gott nicht der Schöpfer dieser Welt ist, sondern alles per Zufall entstanden ist, hat er keinen Rechtsanspruch. Es gibt so ein paar Sachen, da können wir keine Kompromisse machen. Also, wenn er keine Entscheidung fällt oder versucht, neutral zu bleiben, so hat er schon gewählt und ist dem Urteil des Gesetzes verfallen. Und hier gilt kein Ansehen der Person. Kein Geburtsrecht, keine tolle Ahnenreihe, kein theoretisches Wissen. Mag es noch so brillant sein. Hier gilt entweder oder. Und das macht uns Paulus in unseren Versen sehr deutlich. Der, der an Jesus Christus glaubt, der ist in seinem Herzen beschnitten. Und darauf kommt es an. Nicht das äußere Kennzeichen. Das ist der Grund, warum wir uns hier in der Gemeinde nicht über Kopftücher streiten. Wir hatten hier schon Menschen, die uns besucht haben, die waren der Meinung, richtig seid ihr nur, wenn die Frauen ein Kopftuch tragen. Und dann habe ich sie gefragt, du kennst ja das Zeichen des Kopftuches. Das ist die Unterordnung unter deinen Mann als äußeres Kennzeichen. Hast du dich deinem Mann untergeordnet? Die kam nicht mehr. Weil genau das war ihr Fehler. Sie hat zwar ein äußeres Zeichen getragen, aber innerlich nicht nachvollzogen. Wir müssen uns da nicht schocken lassen von irgendwelchen äußeren Zeichen. Das Innere, das Herz muss beschnitten sein. Deswegen ist es hier keine Frage. Und in der Frage sehe ich es völlig klar. Wer für sich persönlich erkannt hat, er soll ein Kopftuch tragen, der soll es tragen und nicht vom anderen erwarten, es zu tragen. Aber es macht dich kein Deut besser bei Gott. Und wenn du die Freiheit hast, das Kopftuch weg hast und bist deinem Mann dennoch untertan, dann tust du wohl dran, denn das ist ganz klar Gottes Wille. Und wenn du als Mann meinst, weil deine Frau dir untertan ist, haust auf der so richtig rum, dann muss ich dir sagen, guckst mal rein, du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde, und das steht im Neuen Testament, und dann wirst du an ihr nicht mehr rumhauen, sonst wird der Herr auf dir rumhauen. Das ganze Thema ist völlig einfach. Und mit einem Satz zu sagen, einer kommt dem anderen Ehrerbietung zuvor, und das steht am Anfang von diesem ganzen Kapitel, über das sie sich hoch und runter streiten. Jetzt habe ich es auch mal gesagt, steht auch nicht mehr im Text. Aber wenn ich gerade dabei bin, ich sketze jetzt mal von den Hosen. Hat mir gut gefallen. Ein lieber jüdischer Bruder, das war der Bruder Fruchtenbaum, war eine Veranstaltung, hat über die Freiheit des Gesetzes, und da ist mein Zusammenhang gesprochen, über den Galaterbrief, waren wir zu Besuch, einige, René war dabei. Und dann erzählte er, wurde in Amerika gefragt, ob man den Hosen tragen darf als Frauen. Und das war mir ein bisschen blöd. Und dann hat gesagt, wenn sie von Levis ist, dann ist sie koscher. Was steckt denn dahinter, hinter dem Gebot im Neuen Testament mit den Frauen- und Männernkleidern? Es gibt viele Frauen, die können nicht akzeptieren, dass es Aufgaben und Dienste gibt, die Gott einem Mann vorenthalten hat. Und umgedreht, Aufgaben und Dienste gibt, die Gott der Frau vorenthalten hat. Und sie kommen mit der Ordnung Gottes nicht zurecht, sondern es gibt so manche Frauen, die wollen gerne sein wie ein Mann. Und es gibt Männer, die wollen gerne sein wie eine Frau. Ist gerade groß in Moden, dass sich Männer in Frauenkleidern auf die Bühne stellen und filmen lassen. Das ist Gott ein Gräuel. Und wenn du als Frau trotzdem dein Frausein annimmst und es ist kalt und du ziehst eine Hose an, dann achte darauf, dass er von Levis ist. Da hat man gesehen, wie gut der Geschäfte machen. Wir machen ein Geschäft. Wir merken, wie man mit so einer Frage umgehen kann. Und im Übrigen, in seiner Gemeinde trägt die Hälfte der Gemeinde Kopftuch und Röcke. Auch da eine große Freiheit. Aber wir können uns doch nicht wieder unter das Gesetz zwingen lassen. Sondern hier geht es um Inhalte, um Annahmen. Jetzt habe ich es mal ganz praktisch gemacht. Gell? Hinterher dürft ihr mich kritisieren. Paulus war ein brillanter Theologe, hatte bei den besten Ausbildern seiner Zeit studiert, bei Gamaliel zum anderen. Er hatte von Geburt an nach den Vorstellungen der Juden alle Voraussetzungen für die Errettung durch Gott. Er war haupterbberechtigt, saß ganz in der Nähe Gottes. Das war die Vorstellung der Juden. Und doch bezeugte er, dass dies alles keine Rolle spielt. Ja, dass es ihm zum Hindernis, zum Übel geworden ist. Seitdem ihm Christus begegnet ist, ist diese ihm alles. Um Christi willen spielt alles andere, das was vorher war, keine Rolle mehr. Er hat nur ein Ziel und das ist das Ansehen bei Christus. Ihn allein will er kennen, ihn allein will er gefallen, ihm allein will er dienen und das alles mit einem Zeugnis, mit einer Erkenntnis. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist die Rettung, Glaube durch Glauben. Und alles in allem ist es Gott, nicht der Mensch. Darum geht es Paulus. Es gibt einen Punkt, an dem er geknabbert hat, auch nach seiner Bekehrung. Kennt ihr diesen Punkt? Mit dem er doch, man merkt es, wenn man es liest, Not hatte. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Das war eine Not. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, seinem Gott voll zu dienen und zu bezeugen, auch das hatte er mir vergeben. Das war das Allerschlimmste, was er in seinen Augen betrieben hat. Und auch das hatte er ihm vergeben. Und so können wir auch völlig frei dem Herrn nachfolgen, weil er selbst die Verfolgung der Kinder Gottes vergibt, wenn wir ernstlich umdrehen. Das ist Gnade. Liebe Geschwister, solch ein Glaube allein ist das, was Gott die Ehre gibt. Das Vertrauen auf Gott und seinen Weg, die Gewissheit, dass Gott Liebe ist und einen guten Weg mit uns geht, ist das schönste Zeugnis, das beste Glaubensbekenntnis, das wir Gott schenken können. Verstehen wir jetzt, warum schon der Psalmist sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes? Und damit meint er nicht, wir machen mal einen Lobpreisgottesdienst. Nein, sondern wir loben Gott. Wir geben ihm die Ehre, dass er alles getan hat, dass er alles ist. Und letzten Endes, liebe Geschwister, stimmt es ja. Wir setzen unser ganzes Leben voll auf Christus. Denn wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn das nicht stimmt, dann ist alles, was wir uns um Christo willen haben, beschneiden lassen in unserem Herzen, umsonst gewesen. Dann sagt der Apostel, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also wir setzen unser ganzes Vertrauen auf den Herrn, dass das, was wir hier im Wort Gottes haben, die Wahrheit ist. Wenn das nicht die Wahrheit ist, dann sind wir verloren. Und genau dieser Glaube, genau dieses Vertrauen, das ehrt Gott und gibt ihm die Ehre, besonders in der unsichtbaren Welt, wo Satan permanent behauptet, es gibt ja nicht einen Gerechten auf der Welt. Und sie schaffen es alle nicht und sie gucken dir alle nicht mehr ins Gesicht. Wenn du Gott Ehre geben möchtest, wenn ich Gott Ehre geben möchte, wenn ich ihm Ehre geben will, dann heißt es, ich möchte ihm glauben und vertrauen. Und das ist schwer, wenn man unter Druck ist. Das ist schwer, wenn man in der Firma unter große Nöte gerät, dass das Gottes Weg für mich ist und dass das gut ist. Das ist schwer, wenn ich nicht mehr kann, wenn der Lebensabend so langsam näher rückt und die Knochen wehtun, bevor ich aus dem Bett aufsteige. Ich jammer ja immer, wenn ich aus dem Bett aufsteige, aber wenn es schon wehtut, bevor ich aus dem Bett aufsteige, dann wird es ja noch ein bisschen mehr. Dann Gott die Ehre geben. Und ihm loben und ihm vertrauen, dass er es wohl dosiert und gemessen hat. Wenn ein lieber Mensch von uns geht, ihm vertrauen, es ist richtig für den Menschen, aber auch für mich und für seine Gemeinde. Ihr habt meine Trauer letzten Sonntag gesehen, ich schäme mich darum nicht. Und doch ist das, was Gott mit Freddy macht, genau richtig für den Freddy und für die Gemeinde, für die er zuständig ist und auch für mich, der einen sehr, sehr guten Freund verliere. Vielleicht. Es ist richtig. Dieses Vertrauen ehrt Gott. Und da sagt es, dieses Vertrauen nicht, dass wir das immer strahlend machen müssen. Das darf man ruhig auch unter Tränen sagen. Aber dieses Vertrauen ist das, was Gott ehrt. Das beste Glaubensbekenntnis. Und dafür schmeißt Paulus alles andere, was ihm zur Ehre und zum Ruhm dienen könnte, weg. Und er hat es wirklich weggeworfen. Wenn man sich damit beschäftigt, es gibt viele Juden, ich meine jetzt nicht messianische Juden, aber Juden, die als Juden, orthodoxe Juden leben. Mit Jesus kommen sie noch halbwegs hin, aber den Paulus hassen sie regelrecht. Weggeschmissen. Und damit macht Paulus deutlich, dass die eigene Ehre, der eigene Ruhm, die eigene Leistung, das eigene Wollen Gott und seinem Christus nur im Wege steht. Wollen wir unserem Gott im Wege stehen? Weil wir es besser wissen, weil wie er. Wollen wir nicht, tun es aber oft. Gell? Wollen wollte ich wohl, allein mir fehlt das Vermögen. Gell? Und deswegen bin ich so froh, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, der uns die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft vergeben hat. Darum möchte ich heute Morgen fragen, und damit schließe ich auch, ist dir Christus wirklich alles? Ist er dein Selbstbewusstsein? Ist er derjenige, auf den es ganz allein ankommt? Ist er derjenige, der dich zum Vater nach Hause bringt? Wenn dies so ist, dann können wir Advent feiern. Dann können wir auf seine Ankunft warten. Dann können wir jubeln und danken und uns freuen und auch kleine Geschenkchen machen, solange wir hier sind und bezeugen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.